von der Auferstehung her leben. Das ist unsere Herausforderung nach Ostern. Übrigens die Auferstehung Jesu, dass er nicht im Grab geblieben ist, ist mit eine der bestbezeugtesten Tatsachen. Wir brauchen das nicht nur glauben, weil es in der Bibel steht, sondern es gibt einige Hinweise, und wenn man so ein bisschen Detektiv spielen würde, dann würde man das auch herausfinden. Zum Beispiel, dass das Grab leer war, ist erklärungsbedürftig. In der damaligen Zeit, zwei römische Soldaten stehen davor zur Wache und die hätten alles dran gesetzt, dass dieses Grab verschlossen bleibt, weil so ein Wachevergehen damals hatte ziemlich krasse Folgen. Die vielen Zeugen, die in der Bibel erwähnt werden, nicht nur die Frauen, die zum leeren Grab kommen, sondern gerade im ersten Korintherbrief, den wir vorhin gehört haben, schreibt Paulus, dass es ganz viele Menschen waren, die Jesus als Auferstandenen gesehen haben nach der Auferstehung, in diesen 5, 6 Wochen, die er noch auf der Erde war. Man hätte diese Menschen damals alle fragen können. Und natürlich eben auch die Kraft, die aus der Auferstehung in unser Leben hineinfließt, auch das ist eine Tatsache, die sich nicht verleugnen lässt. Die Veränderung unter den Jüngern, als sie den Auferstandenen sehen, das, was wir nach Ostern noch mit Jesus erleben, sind alles Dinge, die ja sehr stark darauf hinweisen, dass das wirklich passiert ist und dass es kein Hirngespinste ist von irgendwelchen Menschen, die diesen Glauben aufrechterhalten wollten. So viel nur ein paar Gedanken noch dazu. Wenn euch jemand fragt, ja, mit der Auferstehung, Ostern und so weiter, dann könnt ihr sagen, ja, es gibt ein paar sehr wichtige und sehr gewichtige Hinweise drauf. Vor einigen Jahren war ich in Berlin. Berlin lohnt sich, immer mal hinzufahren und dort zu schauen, nicht nur, weil es die Hauptstadt von Deutschland ist, sondern weil Berlin auch ganz viel zu bieten hat. Und eines der für mich interessantesten Punkte in Berlin war nicht diese riesen Modelleisenbahn, die man dort auch besuchen kann, sondern dieses Holocaust-Mahnmal, also ein Denkmal, ein Mahnmal für die Gräuel, die im Dritten Reich am jüdischen Volk geschehen sind. Und es sieht ungefähr so aus, ne? Ich habe mal Bilder mitgebracht. Ihr seht, es ist ein ziemlich großes Areal mit ganz vielen dieser Steinblöcke, unterschiedlich groß. Der Boden ist nicht eben, sondern gewellt. Und wenn man da durchläuft, dann ist das schon sehr beeindruckend. Dann kann man so ein Stück weit dieses Leid und die Not dieser Menschen damals ein Stück nachempfinden. Es hatte was Unwirkliches, da durchzulaufen. Und es ist eine seltsame Stille, die da drinnen herrscht, obwohl es mitten in der Stadt ist. Und ein Zeitungsartikel hat es so genannt, das Labyrinth des Gedenkens. Ein Stolperstein in der Mitte Berlins. Es gibt keine Symbolik, keine Erklärungshilfe, keinen Weg, kein Ziel, keinen zentralen Ort. Der Besucher ist mit seinen Empfindungen allein. Und es stimmt tatsächlich. Du bist dort allein, verunsichert. Auf jeden Fall merkt man diese Spannung, die da herrscht, und man will sowas eigentlich nicht mehr erleben. Und warum zeige ich euch das und erzähle davon? Weil mir, als ich da durchgelaufen bin, ein Gedanke gekommen ist an einen Bibeltext, an eine ähnlich schaurige Geschichte. Jetzt wird es ein bisschen gruselig für uns, nämlich eine Geschichte, die wir im Propheten Hesekiel lesen. Kapitel 37, die Verse 1 bis 14. Ich lese sie uns mal vor, ihr könnt sie hier mitlesen. Es ist der Text aus der Hoffnung für alle. Hesekiel beschreibt es so: Der Herr legte seine Hand auf mich, und sein Geist hob mich empor und brachte mich in ein weites Tal, das mit Totengebeinen übersät war. Dann führte er mich durch die ganze Ebene Und ich sah dort unzählige Knochen verstreut liegen. Sie waren völlig vertrocknet. Und der Herr fragte mich, sterblicher Mensch, können diese Gebeine je wieder lebendig werden? Ich antwortete, Herr, mein Gott, das weißt du allein. Und da sagte er zu mir, sprich zu diesen dürren Knochen und fordere sie auf. Hört, was der Herr euch heute sagt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache euch wieder lebendig. Ich lasse Sehnen und Fleisch um euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Meinen Atem hauche ich in euch ein, damit ihr wieder lebendig werdet. Dann erkennt ihr, dass ich der Herr bin. Und ich tat, was der Herr mir befohlen hatte. Noch während ich redete, hörte ich ein lautes Geräusch und sah, wie die Knochen zusammenrückten, jeder an seine Stelle. Sehnen und Fleisch wuchsen um sie herum und darüber bildete sich Haut. Aber noch war kein Leben in den Körpern. Da sprach der Herr zu mir, sterblicher Mensch, ruf den Lebensgeist und befiehl ihm, was ich dir sage. Er soll aus den vier Himmelsrichtungen kommen und diese toten Menschen anhauchen, damit sie wieder zum Leben erwachen. Ich tat, was der Herr befohlen hatte. Da erfüllte der Lebensgeist die toten Körper. Sie wurden lebendig und standen auf. Sie waren zahlreich wie ein unüberschaubares Heer. Und der Herr sprach zu mir, sterblicher Mensch, die Israeliten gleichen diesen verdorrten Gebeinen. Sie klagen, wir sind völlig ausgezehrt und haben keine Hoffnung mehr, uns bleibt nur der Tod. Und darum sag ihnen, hört die Botschaft des Herrn. Ich, der Herr, öffne eure Gräber und hole euch heraus, denn ihr seid mein Volk. Wenn ich euch wieder lebendig mache, werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich erfülle euch mit meinem Geist, schenke euch noch einmal das Leben und lasse euch wieder in eurem Land wohnen. Ihr werdet sehen, dass ich meine Versprechen halte. Mein Wort gilt. Gott stellt seinen Propheten Hesekiel mitten in ein Feld, wo lauter Menschenknochen liegen. Vielleicht ist es auch eine Vision, es ist nicht so ganz deutlich vom Text her zu erkennen. Aber so ein Riesenfeld mit lauter toten Knochen erinnert so ein bisschen an die Wüste, wo Tierknochen rumliegen, hier sind es Menschenknochen. Es ist ein Bild der Hoffnungslosigkeit. Kein Funke an Leben ist dort zu finden und Hesekiel muss mitten hinein. Was er sich nicht vorstellen hat können, der Prophet, ist, dass dieses Bild zu späteren Zeiten nicht nur mehr ein Bild bleiben wird, sondern Wahrheit geworden ist. Wer sich so ein bisschen mit der Geschichte des Holocaust und dem Dritten Reich und der Gräueltaten an den Juden beschäftigt, der weiß vielleicht, dass in dem ehemaligen KZ-Konzentrationslager in Auschwitz man ganz viele, viele Knochen gefunden hat. Knochenteile, eingearbeitet in die Böden dort, Überreste von unzähligen ermordeten Juden. So wird diese Vision auch in dem Bereich wahr oder wurde wahr. Und hier kommt der Mensch wirklich an seine letzte Grenze. Vor dem Tod endet unser menschlicher Wille, unsere Kraft, unsere Fähigkeiten. Und für mich ist es ein Bild, das auch für den Karsamstag spricht, für den gestrigen Tag, der Tag, an dem Jesus tot im Grab liegt, am tiefsten Punkt der menschlichen Existenz. Karsamstag ist so ein Tag, wo man nicht so genau weiß, wie geht's aus, wie wird's werden. Ja? Und man merkt auch ein bisschen die Stille im Land, wenn man da unterwegs ist. Aber für Gott selbst ist es klar, für Gott selbst bleibt der Daumen oben. Er weiß, der Tod ist noch nicht zu Ende und wir dürfen von der Auferstehung her leben. Hesekiel war ein Priester damals im Volk Israel und erlebte in seiner Jugend einen König, der nach Gottes Wort lebte, wo es Glauben gab, Wohlstand, Lebensqualität. Ein König, der das Volk zum neuen Glauben führte und Vertrauen zu seinem Gott. Aber als Hesekiel älter wurde, erlebte er andere Könige. Könige, die sich von Gott abgewandt haben und das Blatt Israels wendete sich. Babylon erobert Jerusalem, das Volk wird nach Babylonien, in den heutigen Irak, verschleppt. Mit dabei Hesekiel, der Prophet, auch er wird verschleppt. Und dort in Babylon sieht er dieses Bild von den Totengebeinen, diese Hoffnungslosigkeit. Das Volk ist nicht mehr zu Hause, sind in der Fremde verschleppt. Ihr Gott scheint fern zu sein und Jerusalem, ihre Heimat, dem Erdboden gleichgemacht. Resignation macht sich breit dort in Babylon unter den Juden und sie haben das Gefühl, sie sind von Gott verstoßen. Und da hinein, in dieses Empfinden der Not, der Verlassenheit, dieser Verlorenheit, wie sie in einem Grab vielleicht auch herrscht, dort hinein stellt Gott Hesekiel in dieses Feld mit den Gebeinen. Und so wird diese Vision zunächst wirklich zum Abbild für die Situation des Volkes Israels. Und dort hinein stellt Gott dem Hesekiel diese eine Frage. Meinst du, dass das alles wieder lebendig werden kann? Es ist wie in einem schlechten Film, würde ich sagen, wo dann vielleicht ein Skelett wieder lebendig wird oder das Skelett einfach so rumläuft irgendwo. Aber Hesekiel weiß, da ist kein Leben mehr. Da sind nur mehr die blanken, ausgebleichten Knochen. Und er antwortet Gott, Herr, mein Gott, du weißt es. Und diese Antwort, ja, die ist fast so wie ein Nein, aber doch ein bisschen mehr wie ein Nein. Es schimmert so ein kleines bisschen Hoffnung, so ein ganz kleiner Funken Hoffnung, dass vielleicht es doch mehr sein könnte als nur ein Nein. Wenn überhaupt, aber dann halt auch nur mit einem Wunder. Und dann antwortet Gott, ich will Atem in euch geben, will euch Sehnen, Fleisch, Haut wachsen lassen, will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Gott sagt ganz klar, ich kann das. Und wenn Gott sagt, ich kann das, ist das noch viel mehr, als wenn jemand sagt, wir schaffen das. Ne? Aber es ist nichts, was repariert werden könnte. Oder kosmetisch nachbearbeitet, ein bisschen überschminkt, ja, oder vielleicht in einer Operation wieder heil, so halbwegs heil gemacht wird. Nein, es braucht tatsächlich eine Neuschöpfung. Und das, was dann passiert mit diesem Lebensatem und Lebensgeist von den vier Himmelsrichtungen, dieser Atem, der da beschrieben ist, der Ruach auf Hebräisch ist der gleiche Atem, den Gott bei seiner Schöpfung dem Menschen einbläst. Genesis 2, Vers 7. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, den Ruach. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Materie, bloße, leblose Materie wird lebendig durch den Atem Gottes. So sind wir Menschen lebendig geworden damals vor langer Zeit und so werden auch diese Gebeine, an denen Sehnen, Fleisch und Haut wächst, wieder lebendig. Aber erst dann. Es reicht nicht, einfach wieder einen menschlichen Körper zu formen, kompletten, sondern es braucht auch wieder diesen neuen Lebensgeist. Zerstörtes Leben, vernichtende Hoffnungen, auseinandergebrochene Verbindungen, Leben, das einmal eine Einheit war, auch unter Menschen, unter uns Menschen, die werden nicht mit der Zeit geheilt. Dieses Wort, was wir so gern gebrauchen, die Zeit heilt alle Wunden, das stimmt nicht. Das ist fake, das ist ein Mythos. Damit Wunden wieder heilen, zwischen Menschen braucht es den Schöpfungsakt Gottes. Und es ist ein unglaubliches Bild, was wir hier lesen, wenn wir das so ein bisschen nachvollziehen. Es gibt auch einen uralten Gospelsong darüber, wo beschrieben wird, wie die einzelnen Knochen zueinander rücken, von den Zehen angefangen bis zum Kopf, wie Fleisch drauf wächst, wie Sehnen entstehen. Es ist wirklich wie in einem schlechten Film. Aber es war die Verheißung für das Volk Israel, dass es neues Leben gibt, dass es wieder eine Heimat gibt mit einem eigenen Staat, mit einem Tempel, wo Gott angebetet werden kann, wo Gottes Gegenwart gefeiert wird. Das ist zunächst mal die Bedeutung dieses Bibeltextes, auch für die damalige Zeit. Aber ich denke, dass diese Vision weiterzielt. Dass es auch um neues Leben aus der Auferstehung Jesu für uns geht. Die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, reicht bis in das Neue Testament hinein, gipfelt in der Auferstehung Jesu. Nicht von ungefähr berichtet uns Johannes am Ende seines Evangeliums, als der Auferstandene seinen Jüngern erscheint, da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist, den Ruach Gottes. Nur steht's jetzt hier auf Griechisch im Neuen Testament. Aber das gleiche Wort. Dreimal lesen wir in der Bibel, dass Gott neues Leben schenkt durch seinen Geist, indem er Menschen anhaucht, anbläst. Und deshalb ist seit Ostern auch wieder neues Leben für uns da. Zunächst für die Jünger Jesu, aber dann zu Pfingsten, dann für alle Menschen. Es weht ein neuer und lebendiger Geist durch die Gemeinde Gottes und durch diese Welt. Und es gibt wieder Hoffnung, auch Hoffnung für uns. Neues, frisches Leben aus dem Geist. Ein Geist, der Menschen zum neuen Leben erweckt, sie wieder zusammenführt. Ein Geist, der alte Gräber aufreißt und damit die Leichen im Keller nicht dort verrotten und bleiben. Überlegt mal dieses Bild. Wir sprechen ja gern von den Leichen im Keller, die jeder Mensch irgendwo hat in seinem Leben. Auch das sind tote Gebeine. Und die will Gott nicht dort lassen. Diese Neuschöpfung, die ihre Kraft aus der Auferstehung heraus in unser Leben hineinbringt, ist eben Gottes Wirken, der uns in unserem eigenen Leben, im persönlichen Leben, in der Gemeinde, aber in unserem Dienst immer wieder neue Hoffnung gibt, dass es nicht bleiben muss, wie es ist. Und ich habe euch mal so ein paar Dinge stichworthaft mal hier aufgeschrieben. Ihr findet es auch auf den Impulsblättern draußen oder eben auch digital auf der Communi-App. Was bringt diese neue Hoffnung? Was bringt dieses Leben aus der Auferstehung heraus? Wo wirkt es sich ganz praktisch aus? Hier so einige Dinge. Zunächst einmal, natürlich, dass in einem Menschen, der geistlich tot ist, so wie es Paulus im Epheserbrief schreibt, wieder neues Leben beginnen kann. Ein Mensch, der ohne Gott lebt, erfindet durch den Heiligen Geist Zugang zu Gott und ihm wird neues Leben geschenkt. Nicht aus sich heraus, sondern weil der Geist Gottes in uns wirkt. Aber auch da, wo in einer Gemeinde Menschen einander verletzt haben, wo wir unverbindlich nebeneinander herleben, kann wieder neue Einheit entstehen. Auch das ist eine Auswirkung der Auferstehung Jesu. Dass wieder etwas wächst und verbunden wird, wo wir uns auseinandergelebt haben, in Ehe, in Familie, in Freundschaft, eben auch in der Gemeinde. Dass wir alte, lähmende Erfahrungen endlich loslassen können, nicht mehr nachtragen, jahrzehntelang, sondern dass ein neuer, lebendiger Geist uns erfüllt, auch unsere Beziehungen. Neues Vertrauen wächst. Dass wir hier in unserer Gemeinde nicht nur nebeneinander singen, beten, die Predigt hören, das Abendmahl nehmen, sondern dass dieses Miteinander auch Auswirkungen hat auf das Füreinander in der Gemeinde. Wir sind nicht allein. Wir sind gemeinsam unterwegs und dürfen aufeinander schauen und einander unterstützen. Dass wir viel gelassener, viel angstfreier, viel mitmenschlicher, viel tiefer verbunden miteinander leben können. Auch das ist etwas, was aus dem offenen Grab, aus der Auferstehung Jesu heraus in unser Leben strömen darf. Und natürlich, dass das göttliche Wort auch Fleisch wird, also so wie es bei Johannes heißt, eigentlich, dass dieses göttliche Wort lebendig wird, greifbar für uns, erfahrbar, Gestalt annimmt, zum Segen für uns, aber letztlich auch für unsere Umwelt. Von dieser Neuschöpfung spricht der Hesekiel-Text, von dem Atem Gottes, der vom Geist Gottes, der auch in uns kommen will. Das ist Auferstehung Jesu. Das ist die Kraft der Auferstehung. Das ist dieses neue Leben, das Gott da geschaffen hat. Und wenn wir die Ostertexte in der Bibel lesen, dann merken wir, dass sich bei Jesus auch von seiner Gestalt her, von seiner körperlichen Gestalt her, was verändert hat. Er kann durch Wände gehen. Man erkennt ihn nicht mehr oder nur mehr an den Nägelmalen in seinem Körper. Gott hat ihn verändert, zumindest äußerlich. Das ist Ostern. Das ist die Kraft, die in der Auferstehung steckt, und diese Kraft will auch letztlich in uns wirken. Und wie heißt es am Ende unseres Hesekiel-Textes? Ich will meinen Atem in euch geben, dass ihr wieder leben sollt. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Dieses Versprechen an Hesekiel, das zunächst mal dem Volk Israel gilt und ihm in allen Zeiten gilt, auch in der Zeit des Holocaust. Es gibt das Volk immer noch. Das ist die Osterbotschaft des Neuen Testaments. Auch da finden wir dieses Versprechen Gottes. Auch uns will er neues Leben schenken. Er will unseren Glauben stärken, unsere Hoffnung, unsere Liebe. Und so schreibt ein Dietrich Bonhoeffer aus dem Gefängnis heraus: Von der Auferstehung Christi her kann ein neuer, reinigender Wind in die gegenwärtige Welt wehen. Wenn ein paar Menschen dies wirklich glaubten und sich in ihrem irdischen Handeln davon bewegen ließen, würde vieles anders werden. Von der Auferstehung her leben, das heißt doch Ostern. Lasst uns von der Auferstehung her leben. Nicht auf das Leid, auf den Tod, auf unsere Begrenzung schauen, sondern auf dieses neue Leben, das Gott schenkt. Dieser Atem Gottes, der auch heute noch weht, lasst euch von ihm lebendig machen, eure Beziehungen lebendig machen, eure Hoffnungen, die vielleicht schon tot sind, wieder lebendig machen. Lasst uns Sehnen, Fleisch, Haut wachsen lassen, auch in unseren Beziehungen, dass wir aufstehen können und der Liebe Gottes Gestalt geben und so dem Tod widerstehen und neue Felder von toten Gebeinen verhindern. Ich rede und tue es, spricht der Herr. So endet unser Hesekiel-Text. Und das wünsche ich uns zu Ostern. dass wir die Gewissheit bekommen, dass Gott das Tote überwunden hat und lebendig werden lassen. Der Herr ist auferstanden. Amen.